Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast rund ums Recht direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. In ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Max Bauer und mit mir hier im Studio ist mein Kollege Klaus Hempel. Hallo Klaus.
Hallo.
Nie wieder Nazi-Herrschaft. Das ist ja gewissermaßen das Motto des Grundgesetzes. Das Grundgesetz gilt ja als historische Antwort auf die NS-Zeit. Und das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gilt als Hüter des antifaschistischen Charakters unserer Verfassung. Im Gegensatz zu vielen anderen oberen Bundesgerichten spricht man oft vom historisch unbelasteten Gericht. Die Frage ist, stimmt das? Ist das Bundesverfassungsgericht wirklich unbelastet mit Blick auf die NS-Zeit?
Dieses Jahr wird das Verfassungsgericht 75 Jahre alt und anlässlich des Jubiläums erscheint eine Studie, die genau nachforscht, wie die Anfangsjahre des Verfassungsgerichts aussahen, wie beeinflusste die nationalsozialistische Vergangenheit die Richterinnen und Richter und wie wurde das Bundesverfassungsgericht dann zu einem Motor der Liberalisierung einer deutschen Demokratie, die nach 1945 noch viele Jahre nicht auf stabilen Füßen stand. Darüber sprechen wir heute mit zwei Wissenschaftlern, die die Studie erstellt haben. Zum einen mit der Historikerin Eva Balz und mit dem Historiker Frieder Günther. Hallo Frau Balz.
Hallo Herr Hempel, hallo Herr Bauer.
Und hallo Herr Günther.
Hallo, schön heute hier zu sein.
Frau Balz, die erste Frage geht an Sie. Wie ist es eigentlich zu dieser Studie gekommen?
Die Studie ist vom Bundesverfassungsgericht selbst angeregt worden. Und zwar hat man das Institut für Zeitgeschichte angesprochen, meinen Kollegen Herrn Günther, mit der Idee, dass doch einmal nachgeschaut werden soll, wie es sich eigentlich mit der Vergangenheit der ersten Richter verhält. Da war eigentlich ursprünglich die Idee, dass man sozusagen eine klassische Aufarbeitungsstudie macht. Wir haben dann aber diesen Fokus etwas erweitert, weil wir festgestellt haben, dass es eigentlich ganz viele andere Dinge gibt aus dieser Anfangszeit des Bundesverfassungsgerichts, die wir sehr wichtig finden und die eigentlich auch alle miteinander zusammenhängen, sodass man sie eigentlich auch in dieser Komplexität untersuchen muss.
Und Sie haben viele Jahre untersucht, ne? Also der Auftrag, der liegt ja schon ziemlich lange zurück.
Das Gericht hat 2019 bei mir angefragt und wir haben dann 2021 mit dieser Studie begonnen. Wir haben die Fragestellung insofern erweitert, dass wir gesagt haben, uns interessiert auch, wie sich diese personellen Kontinuitäten im Gericht auch in der Rechtsprechung wiedergespiegelt haben. Und zum anderen haben wir gesagt, es reicht nicht nur die erste Richtergeneration anzugucken, sondern wir wollen auch die späteren Jahre mit angucken, bis 1970, ganz einfach, weil sich in früheren Aufarbeitungsstudien gezeigt hat, dass das höchste Maß an NS-Belastung unter den Richtern oder unter Personen in Institutionen nicht 1950 gewesen ist, sondern zu Beginn der 1960er Jahre. Das heißt, wenn wir so eine Frage nach NS-Kontinuitäten unter einem bestimmten Personenkreis stellen, ist es sinnvoll, einen längeren Zeitraum in den Blick zu nehmen.
NS-Belastung, Kontinuitäten ist ein gutes Stichwort. Bevor wir genau darauf eingehen, was Sie genau untersucht haben, wollen wir vielleicht am Anfang einen kurzen Blick werfen auf die Gründung des Gerichts. Am Anfang Ihrer Studie, da schildern Sie eine Szene, die fand ich sehr eindrücklich irgendwie. Nämlich eine Szene, wie die ersten 23 Richter und eine Richterin, muss man sagen, wie die vereidigt wurden. Das war in Bonn am 7. September 1951 an einem, Zitat, glühend heißen Sommerabend. Und dieser Abend, der wurde sehr lang. Warum war das so?
Die Richter waren geladen, um auf 19 Uhr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in die Villa Hammerschmidt. Das war der Amtssitz des Bundespräsidenten. Alle waren versammelt, nur einer eben nicht. Und das war der Bundespräsident. Der hatte an diesem Nachmittag noch einen Termin in Berlin und hatte dann Probleme, um mit dem Flugzeug zurück nach Bonn zu fliegen. Das heißt, die Richter haben gewartet und gewartet. Es war ein heißer Sommerabend. Man kam ins Schwitzen, alle mit formalen Kleidern, formalen Anzügen. Und irgendwann ist dann tatsächlich, aber es war erst 23 Uhr, ist dann der Bundespräsident aufgetaucht. Er hat behauptet, er wusste überhaupt nichts von diesem Termin und hat dann, obwohl alle müde waren, tatsächlich noch in später Nachtstunde die Vereidigung vorgenommen. Diese Situation steht für verschiedene Dinge, nämlich wie improvisiert diese Rahmenbedingungen in dieser jungen Bundesrepublik im Jahr 1951 noch waren und auf welchem provisorischen Fundament diese zentralen Institutionen der Bundesrepublik errichtet worden. Das heißt, das ist der Ausgangspunkt des Bundesverfassungsgerichts und in dieser Situation war viel offen.
Das
nämlich,
war ja,
wie sich dieses Gericht weiterentwickelt.
Das war ja auch ein bisschen respektlos, muss man sagen, oder?
Ja, so ist es. Ich finde, es ist tatsächlich Ausdruck auch, wie wenig wichtig man diese Institution genommen hat. Wenn man sich vorstellt, wie 20 Jahre später so eine Vereidigung stattgefunden hat, das hat man wichtig genommen, weil das waren mittlerweile Richter eines obersten Verfassungsorgans. Aber entsprechend hat man das eben 1951 noch nicht angesehen.
Und vielleicht, dass man auch noch gar nicht wusste, welche Rolle dieses neue Gericht ja in dieser Staatsordnung, in diesem Organisationsgebilde Bundesrepublik Deutschland einnehmen sollte. Das war ja gar nicht klar. Ich glaube, ich habe bei Ihnen auch gelesen, dass einige der Kandidaten, die vorgesehen waren für die Richterposten, die haben am Anfang einfach wieder abgesagt, weil ihnen dann vielleicht was anderes wichtiger schien. Scheint uns heute irgendwie unvorstellbar bei diesem wichtigen Gericht, Bundesverfassungsgericht.
Das Gericht hatte keinen klaren Vorläufer. Es gab zwar den Staatsgerichtshof in der Weimarer Republik, aber das machte natürlich die Rahmenbedingungen und die Situation besonders offen für dieses Gericht. Und zudem hat man das Gericht im Parlamentarischen Rat natürlich vorgesehen, konzipiert gehabt, aber das waren nur die allgemeinen Bedingungen, in denen es agieren sollte. Insofern war für die Richter viel offen und sie versuchten dann natürlich ihre Macht und ihren Einfluss auch auszuweiten.
Am Anfang hatte das Bundesverfassungsgericht noch den Ruf, es sei ein unbelastetes Gericht, also unbelastet von der NS-Zeit. Frau Balz, die gesamte Studie geht genau diesem Mythos auch auf den Grund. Und bleiben wir mal bei den Anfangsjahren des Gerichts. Da mussten die Kandidaten Fragebögen ausfüllen. Und da gab es auch eine Frage nach der Verfolgung in der NS-Zeit. Und dann haben 60% der Richterkandidaten eine Verfolgung angegeben. Meine Frage, wie viele NS-verfolgte Richter gab es denn 1951 bei Gründung des Bundesverfassungsgerichts dann tatsächlich?
Ja, wenn wir uns die Frage nach der NS-Verfolgung anschauen, dann unterscheidet sich natürlich das, was wir heute meinen, wenn wir das als Historiker beschreiben, von dem, was Leute vielleicht 1950 darunter verstehen. Und es ist abhängig davon, welche Kriterien man anlegt für so eine Verfolgung. Wir haben uns dafür entschieden in unserer Studie, dass wir nur solche Personen zu der Gruppe der Verfolgten zählen, bei denen wir eindeutig solche Erfahrungen anhand der Überlieferung, also unserer Dokumente, unserer Quellen feststellen können. Und dabei sind wir auf 9 Personen gekommen. Und das ist jetzt erstmal ein deutlich niedrigerer Wert als der, von dem die Forschung bis jetzt ausgegangen ist. Dass früher häufig angegeben wurde, dass mehr Richter verfolgt wurden oder dass sie Gegner des Nationalsozialismus waren. Das liegt daran, dass man häufig den Selbstdarstellungen dieser Menschen gefolgt ist. Wie Sie richtig sagen, haben zum Beispiel im Zuge des Auswahlverfahrens eine Reihe von Personen angegeben, dass sie Verfolgung erfahren haben, von denen wir das jetzt nicht unbedingt bestätigen würden. Und ein Grund für diese Verzerrung ist zum Beispiel, dass viele Menschen natürlich ambivalente Erfahrungen gemacht haben in der Zeit des Nationalsozialismus und dass sie dann in der Rückschau nur das betont haben, was sie selbst an Konflikten oder auch an Zurückweisung erlebt haben, aber nicht ihre Mitwirkung oder dass sie vielleicht profitiert haben. Und ich denke, wir kommen auf den Wandel der Nachkriegszeit später noch zu sprechen, aber das vielleicht erstmal zur Erläuterung dieses doch etwas niedrigeren Wert bei uns.
Bleiben wir mal bei der Verfolgungsthematik und lassen uns ein Beispiel herausgreifen. Verfassungsrichter Georg Fröhlich. Frau Balz, Sie haben mir erzählt, da hat die Familie die Recherchen sehr, sehr intensiv unterstützt. Georg Fröhlich, wie hat er die NS-Zeit als Verfolgter überlebt, beziehungsweise welche Verfolgungserfahrung musste er machen?
Genau, also Georg Fröhlich ist ein Richter, der bis jetzt nicht besonders bekannt war. Das liegt auch daran, dass die Dokumente, die seinen Nachlass ausmachen, einfach nicht in Deutschland sind, sondern die sind in Amerika im Familienbesitz. Und deswegen sind wir wirklich außerordentlich dankbar, dass wir die auch einsehen durften. Georg Fröhlich ist einfach einer der Richter, der auf besonders drastische Weise Verlust in der Zeit des Nationalsozialismus erfahren musste. Er lebte bis 33 in Breslau als äußerst wohlhabender Mann. Er war Notar und Anwalt. Er war verheiratet und hatte 2 Kinder, Andreas und Sabine. Er bekam 1933 dann Berufsverbote wegen der Zuschreibung, dass er jüdisch sei. Und er hatte sich auch politisch gegen den Nationalsozialismus ausgesprochen. Mit diesen Berufsverboten ging dann einher, dass natürlich keine Verdienstmöglichkeiten mehr bestanden. Auch Diskriminierung der Kinder in der Schule beispielsweise und schließlich Schulverbot. Dadurch entschieden sich dann die Eltern zur Auswanderung. Die wollten gerne in die USA reisen. Es war aber zu diesem Zeitpunkt schon schwierig, überhaupt die Visapapiere zu erlangen. Das führte dann auf Umwegen dazu, dass die Fröhlichs in Amsterdam mehr oder weniger gefangen waren. Sie waren dort angelangt und konnten nicht weiterreisen. Und in Amsterdam ist dann Andreas Fröhlich bei einer Razzia festgenommen worden.
Der Sohn.
Und in das Lager, der Sohn von Georg Fröhlich, und in das Lager Mauthausen verbracht worden, wo er dann im Alter von 20 Jahren ermordet wurde. Georg Fröhlich, seine Frau Edith und Sabine, die Tochter, mussten danach versteckt leben. Das war auch sehr entbehrungsreich und sehr schwierig. Die Familie war häufig getrennt in unterschiedlichen Verstecken. Und neben der Belastung durch Hunger und die ständige Angst vor Entdeckung war natürlich der Verlust des Sohnes und des Bruders schwerwiegend. Und das hat wirklich die Familie auch lebenslang begleitet und belastet. Also Sabine Fröhlich zum Beispiel hat diesen Verlust bis zu ihrem Tod nicht verkraften können.
Können Sie sagen, Frau Balz, was dann wirklich die Motivation dieser verfolgten Menschen war, zurückzukehren nach Deutschland? Ein anderes Beispiel ist Rudolf Katz, der hat auch am Grundgesetz mitgeschrieben. Rudolf Katz war Jude, war als Jude verfolgt, ist in die USA auch geflohen, aber dann zurückgekehrt. Georg Fröhlich ist auch zurückgekommen. Mhm. Warum sind diese Menschen ins Land der Täter dann zurückgekommen?
Wir haben uns diese Frage auch gestellt, weil wir das auch zunächst unglaublich fanden, dass man nicht nur ins Land der Täter zurückkehrt, sondern eigentlich auch gerne dann mit Menschen zusammenarbeitet und versucht, ein neues Gemeinwesen aufzubauen, die möglicherweise den Nationalsozialismus ganz anders erlebt haben, nämlich eigentlich auf der gegnerischen Seite. Und was wir über diese Leute sagen können, ist, dass das Patrioten waren. Das waren wirklich Menschen, die sich als Deutsche verstanden haben, die sich auch dem deutschen Kulturleben zum Beispiel zugehörig gefühlt haben, die auch in der Emigration immer ihre Heimat vermisst haben. Also die haben sich da zwar eine neue Existenz bewundernswerterweise aufbauen können unter schwierigsten Bedingungen, aber haben natürlich trotzdem immer die Sehnsucht gehabt nach Deutschland. Und die Möglichkeit zur Rückkehr war dann für diese Menschen wirklich außerordentlich positiv besetzt. Das war zum Beispiel für die Ehefrau von Georg Fröhlich nicht so. Die wäre lieber nicht nach Deutschland zurückgekehrt, weil die Erinnerung an die Verfolgung und an den Verlust ihres Sohnes so schwerwiegend für sie waren. Aber Georg Fröhlich zum Beispiel hat sich wirklich außerordentlich gefreut, dass er auch teilnehmen konnte an dem Projekt, dass man jetzt ein neues demokratisches Deutschland aufbaut. Und da, glaube ich, sehr viel Sinnstiftung erfahren.
Neues demokratisches Deutschland aufbauen heißt ja, dass da sehr viel Idealismus im Spiel war bei diesen Menschen, dass sie wirklich es als eine Aufgabe, als eine Mission, schreiben sie, glaube ich, in ihrem Buch, gesehen haben, dieses neue Deutschland auf den Ruinen dieses schrecklichen Nazistaates aufzubauen und diese Demokratie mit von Anfang an zu gestalten. Wenn wir sozusagen diese Perspektive sozusagen mal verlassen und diese Menschen gegenüberstellen, denen, die wo ganz anders herkamen, nämlich auf der Seite derer, die mitgemacht haben, Mittäter waren oder sehr profitiert haben vom Nazi-Regime. Wie war das denn im Bundesverfassungsgericht in den Anfangsjahren? Wie hoch war da der Anteil zum Beispiel von denen, die in der NSDAP waren, in der SA, in der SS, also den Hauptorganisationen dieses NS-Systems?
Das kann ich schnell und langsam beantworten. Also wir haben 0 Mitglieder in der SS, wir haben 12,5% der ersten 24 Richter ehemalige NSDAP-Mitglieder und 21% ehemalige SA-Mitglieder. Das ist die schnelle und kurze Antwort. Es ist aber so, dass diese Zahlen für sich genommen eigentlich nicht so viel weiterhelfen, wenn man verstehen möchte, was es eigentlich mit der Vergangenheit dieser Menschen auf sich hat. Sondern es ist notwendig und deswegen muss ich jetzt auch ein bisschen länger ausholen, und das haben wir auch im Buch ausführlich gemacht, dass man die Biografien kontextualisiert. Es macht zum Beispiel einen Unterschied, wann oder unter welchen Umständen jemand in die NSDAP eingetreten ist oder ob er irgendwann ausgetreten ist zum Beispiel. Das muss man immer im Einzelfall betrachten. Und dazu kommt, dass auch keine Mitgliedschaft in einer dieser Organisationen nicht bedeutet, dass jemand sich nicht aktiv daran beteiligt hat, den NS zu befördern. Wir haben in unserer Studie versucht zu zeigen, dass es wirklich ein großes Spektrum gab, auf dem sich Personen an der Politik des Nationalsozialismus beteiligen konnten, ihn mittragen konnten oder auch von ihm profitieren konnten. Das hat zum Beispiel so ausgesehen, dass Personen publiziert haben und sich in diesen Publikationen der Sprache und auch der inneren Logik der nationalsozialistischen Ideologie bedient haben. Es konnte aber auch bedeuten, dass Personen einfach von der Ausraubung jüdischer Menschen profitiert haben, weil sie zum Beispiel als Rechtsanwälte die Möglichkeit genutzt haben, als Treuhänder für Finanzbehörden tätig zu werden und sich so Provisionen sichern konnten.
Herr Günther, das würde bedeuten, also man kann nicht alleine, wenn jemand Mitglied der NSDAP war, das gleichsetzen mit, das war ein überzeugter Nazi, richtig?
Genau, so ist es. Also das ist im Grunde eines unserer wichtigen Ergebnisse, dass wir sagen, man muss differenzieren. Es gibt zusätzlich zu dieser formalen Belastung, die sich in Mitgliedschaften in NS-Organisationen widerspiegelt, eben noch diese materielle Belastung, wo man guckt, was haben diese Leute tatsächlich gemacht. Und das ist ein zentraler Punkt unserer Studie, dass wir versucht haben, diese Biografien genauer zu beleuchten und genau diese Frage zu stellen, was in welchen Bereichen waren die tätig. Und genau da zeigt sich, dass Leute, die nicht in NS-Organisationen waren, aber tatsächlich häufig Tätigkeiten ausgeübt haben, die eine besondere Nähe zum Nationalsozialismus ausgedrückt haben.
Schauen wir uns doch mal die einzelnen Biografien an und die konkreten Tätigkeiten. Der erste Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hermann Höpker Aschoff, gilt als NS-vorbelastet. Er war während der Nazizeit bei der sogenannten Haupttreuhandstelle Ost tätig. Frau Balz, was hat er da genau gemacht?
Ja, die Haupttreuhandstelle Ost, das war eine Behörde, die im Wesentlichen für die Ausraubung des polnischen Staates zuständig war und diese Ausraubung organisierte. Des polnischen Staates und seiner Bürger, muss man sagen. Und in dieser Behörde hat Hermann Höpker Aschoff eine Abteilung geleitet, die mit der Einziehung öffentlichen Vermögens befasst war. Und über diese Tätigkeit war er sehr konkret in Planungen zur Umsetzung der NS-Politik eingebunden. Es sind zum Beispiel Redebeiträge von ihm überliefert, die ganz klar zeigen, dass ihm auch klar war, dass die Aufgaben in Polen in einem größeren Zusammenhang eingebunden waren, nämlich den Zusammenhang der aggressiven Ausdehnungspolitik des Deutschen Reiches. Er hat außerdem in einigen Fällen ganz konkret an der Beschlagnahmung und dem Verkauf von Firmen teilgenommen oder war eingebunden in diese Fälle von Menschen, die als jüdisch betrachtet wurden. Und das heißt, er hat wirklich konkret auch an der Arisierung teilgenommen.
Aber das heißt ja in Polen, wenn eben sozusagen jüdische Bürger in Polen betroffen war, das sind ja Opferzahlen, die in die Millionen gehen. Gerade in Polen waren viele Millionen Juden Opfer eben der NS-Verfolgung und dieses, ja, wie der Historiker Götz Ali vielleicht sagen würde, Raubmordes an den Juden in Polen. Ich frage mich so ein bisschen, hat denn so eine Vorgeschichte, also da involviert gewesen zu sein bei der Beraubung von Millionen von Menschen, hat denn so eine Vorgeschichte bei der Besetzung des Amtes überhaupt keine Rolle gespielt, Herr Günther?
Höpker Aschoff ist eine der wenigen Personen oder im Grunde die einzige unter den Richtern der Erstbesetzung, wo diese Vergangenheit tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Und zwar, es war die große Frage, wer soll Präsident des neuen Gerichtes werden? Da waren verschiedene Personen, standen zur Diskussion und dann haben einige abgesagt. Sie standen nicht mehr länger zur Verfügung und dann wurde immer klarer, dass Höpker Aschoff im Grunde die Person ist, die noch zur Diskussion stand. Und dann stellte sich plötzlich Adenauer dagegen. Und zwar mit einer Argumentation, er könnte ein Problem für das Ausland sein als neuer Präsident des Bundesverfassungsgerichts aufgrund seiner früheren Tätigkeit. Dieses Argument ist trotzdem im weiteren Verfahren dann wieder in den Hintergrund getreten. Nichtsdestotrotz zeigt es natürlich, dass es ausnahmsweise auch mal eine Rolle gespielt hat bei einem Auswahlverfahren.
Einer der bekanntesten Persönlichkeiten, die NS-vorbelastet waren, Willi Geiger. Lange Jahre Verfassungsrichter, von 1951 bis 1977 gewesen. Eine besonders umstrittene Richterpersönlichkeit, über ihn ist auch schon vor ihrer Studie einiges publiziert worden. Er war während der NS-Zeit Mitglied der SA und der NSDAP. In seiner Doktorarbeit hat er damals während der Nazi-Zeit unter anderem Berufsverbote für jüdische und linke Journalisten gerechtfertigt und als Staatsanwalt war er tätig am Sondergericht Bamberg und er soll da während der NS-Zeit an mindestens 5 Todesurteilen mitgewirkt haben. Frau Balz, was weiß man heute über diese Todesurteile und Hintergründe?
Ich glaube, es ist wichtig, vielleicht kurz noch einmal zu erklären, was eigentlich die Sondergerichte waren. Und dabei handelt es sich nämlich nicht um normale Gerichte, wie wir uns das vorstellen, sondern eben politische Gerichte, in denen also Personen, die als Feinde des deutschen Volkes definiert wurden, unter vereinfachten Bedingungen in sehr kurzer Zeit verurteilt werden konnten. Dabei waren die Rechte der Angeklagten sehr stark eingeschränkt. Es konnte zum Beispiel kein Rechtsmittel eingelegt werden und es gab auch keine gerichtliche Voruntersuchung und dergleichen mehr. Und die Urteile fielen häufig sehr drakonisch aus für eben Menschen, die man als Volksfeinde einstufte. In Willi Geigers Fall betraf etwa ein Urteil einen 18-jährigen polnischen Mann, der wegen einer Liebesbeziehung zu einer deutschen jungen Frau zum Tode verurteilt wurde. Geiger war aber auch über konkrete Todesurteile hinaus mittelbar für den Tod und körperliche Schäden von Verurteilten verantwortlich. Wir haben zum Beispiel einen Fall gefunden, in dem es um die sogenannte Belästigung einer deutschen Frau ging. Da ist der von Geiger zum Straflager verurteilte Mann nach Mauthausen verbracht worden, wo er aufgrund der katastrophalen Haftbedingungen Tuberkulose bekam und verstarb. Es ist daher, glauben wir, zu kurz gegriffen, wenn wir nur auf die Todesurteile schauen, unter denen die Unterschrift von Geiger steht, weil er durch seine Tätigkeit als Staatsanwalt durchaus auch noch weit mehr Leid mit verursacht hat.
Und da fragt man sich ja, also wie kann es sein, dass jemand wie Geiger dann in der Nachkriegsgeschichte eine solche Karriere hingelegt hat? Ich meine, er war ein sehr, sehr einflussreicher Richter, war sehr lange beim Verfassungsgericht. Wie konnte das passieren?
Ich würde sagen, das sind verschiedene Faktoren. Erstens mal hat er versucht, das zu verschleiern. Er hat das natürlich in seinen Unterlagen nicht thematisiert, dass er am Sondergericht tätig war. Zum Zweiten gab es wenig Bewusstsein in der damaligen Zeit tatsächlich für diese entsprechenden Tätigkeiten. Das sind natürlich Resultate, die die historische Forschung erst allmählich herausgearbeitet hat. Und zum Dritten, das muss man auch berücksichtigen, war auch das Interesse natürlich in der damaligen Zeit wenig ausgeprägt, genaueres Licht in die damalige Zeit zu bringen. Ganz einfach, weil viele mitgemacht hatten, weil die Anzahl der Opfer, die dann nach Deutschland zurückgekehrt waren, einfach gering war. Und insofern war es ein Zeitgeist, in diese Vergangenheit kein genaueres Licht zu werfen, sondern eher diese Zeit auf sich ruhen zu lassen. Und es brauchte längere Zeitabschnitte, damit man dann wieder genauer auf die Zeit des Nationalsozialismus geblickt hat. Und da stehen dann die 1960er Jahre besonders heraus.
Genau. Ich würde ergänzend zu den Ausführungen von Herrn Günther noch hinzufügen, dass Geiger ganz konkret auch von einem sehr guten Netzwerk profitiert hat, in dem er sich bewegt hat. Das war ein Netzwerk um Hermann Weinkauf herum, den späteren Präsidenten des BGH, zu dem zum Beispiel auch Thomas Dehler, der spätere Justizminister, gehört. Und für Thomas Dehler wurde Geiger später als Referent tätig. Diese Netzwerke gab es relativ häufig und man kann auch nachvollziehen, dass sich Personen, die in diesen Netzwerken waren, sich gegenseitig zum Beispiel im Bereich der Entnazifizierung aushalfen. Also dass man sich gegenseitig Leumundszeugnisse ausstellte, um wiederum eine bessere Voraussetzung zu schaffen, dass man auch wieder angestellt werden konnte.
Teil dieses Mordwerkzeuges, Sondergericht, dieser Mordmaschine gewesen zu sein, ist das eine. Im Fall von Willi Geiger kommt ja noch hinzu, dass er ja auch in seiner Doktorarbeit durchaus die NS-Ideologie vertreten hat. Ich frage mich so ein bisschen, kann man denn irgendwie nachweisen, ob auch dieses Denken, also quasi das Nazi-Denken, das irgendwie bei Willi Geiger ja auch da gewesen sein muss, sonst hätte er nicht diese Karriere gemacht und diese Äußerungen getätigt, hat das irgendwie auch seine Urteile beeinflusst dann in seinem neuen Amt? Also ist da quasi sowas rübergeschwappt von der alten NS-Zeit des Nazi-Denkens, der Nazi-Ideologie in diese ersten Urteile des Bundesverfassungsgerichtes hier in Karlsruhe?
Nein, das konnten wir nicht nachweisen. Also Geiger war ein Konservativer. Er war ganz stark von einem von der Vorstellung eines starken Staates geprägt. Und das hat er entsprechend auch in die Rechtsprechung eingebracht. Nichtsdestotrotz sind das längerfristige Kontinuitäten. Das sind Kontinuitäten, die bereits für das Deutsche Kaiserreich sehr wichtig gewesen sind, die dann die Weimarer Zeit überdauert haben und die dann in den 1950er Jahren reaktiviert wurden. Insofern haben wir in unserer Studie eben auch die Frage gestellt, uns interessiert nicht nur, wie es mit NS-Kontinuitäten gewesen ist, sondern wir wollen auch genauer wissen, was für Ideen längerfristig in den 1950er Jahren reaktiviert wurden und an was man dann entsprechend angeknüpft hat.
Auf Teile der Rechtsprechung kommen wir noch zu sprechen. Jetzt muss man ja die Frage stellen, auf der einen Seite Richter mit Verfolgungsbiografie, auf der anderen Seite Richter mit NS-Vorbelastung. Und die mussten jetzt zusammenarbeiten. Und da fragt man sich mal am Beispiel von Georg Fröhlich, dem ja schon wirklich Schlimmes widerfahren ist. Er hat seinen Sohn im KZ verloren. Wie konnte jemand wie Fröhlich, dessen Sohn ermordet wurde von den Nazis, mit jemandem zusammenarbeiten, wie beispielsweise Willi Geiger, der selbst an staatlichen Morden mitgewirkt hatte, Frau Balz?
Das hat uns auch frappiert im Zug unserer Recherchen. Wir haben das auch lange nicht verstanden. Wir haben von der Familie von Georg Fröhlich tatsächlich gelernt, dass es eine gute und jahrelange, jahrzehntelange Freundschaft gab. Das heißt, das verwundert einen wirklich zutiefst, wenn man weiß, wie unterschiedlich diese beiden Männer die Zeit des Nationalsozialismus erfahren haben. Und wir glauben, dass die Erklärung dafür ist, dass ganz generell im Gericht eigentlich keine Konflikte über die Vergangenheit oder darüber, dass man diese Vergangenheit unterschiedlich erlebt hatte und die einen sehr gelitten hatten, die anderen profitiert hatten oder mitgemacht haben. Daran liegt, dass sich eigentlich zwei Gruppen begegnet sind, die kein Interesse hatten, die Vergangenheit zu thematisieren. Also bei den Opfern handelt es sich also um Personen, die schweres Leid erfahren hatten, gesellschaftliche Ausgrenzung und die aber froh und dankbar waren, dass sie wieder Gelegenheit bekamen, in ihrer Heimat zu leben und in ihren Berufen zu arbeiten. Die erkannten aber gleichzeitig, dass sie in eine Gesellschaft zurückkamen, in der an eine Anerkennung der Opfererfahrung und damit eben auch der Anerkennung vielleicht der eigenen Schuld kein Interesse bestand. Das heißt, diejenigen, die eine Integration in Angriff nahmen, verstanden, dass sie zwar wieder geduldet wurden, dass aber diese Duldung darauf beruhte, dass sie sich als Opfer nicht so sehr zu erkennen gaben. Auf der anderen Seite haben wir eben Personen, die den Nationalsozialismus befördert haben und auch die hatten kein Interesse, die Vergangenheit und die eigene Verbindung zur Politik herauszustreichen. Und da spielten die ersten Jahre nach Kriegsende eine entscheidende Rolle und vor allem die Entnazifizierung in den drei westdeutschen Besatzungszonen. Es gibt einiges an jüngerer zeithistorischer Forschung, die gezeigt hat, dass viele Deutsche im Prozess der Entnazifizierung die Möglichkeit wahrnahmen, dass sie ihr eigenes Handeln in der Zeit des Nationalsozialismus neu interpretieren konnten und einen neuen Blick auf ihre Rolle entwickeln konnten. Ja, beschönigen. Wobei es mir schon wichtig ist zu sagen, es geht nicht darum, dass diese Menschen gelogen haben. Es geht eher darum, dass die sich so ein bisschen Versatzstücke gesucht haben aus ihrem eigenen Leben. Also durchaus auch Dinge genommen haben, die tatsächlich passiert sind. Vielleicht mal Erfahrungen von Ausgrenzung oder Konflikte mit der Dienststelle. Und dann Zusammenhänge konstruiert haben, die eigentlich so nicht vorgefallen sind. Zum Beispiel ist das häufig so bei Zwangsversetzungen, dass also Personen sagen, ich hatte doch einen Konflikt mit der Gestapo oder mit meinem Dienstherrn und dann musste ich eine neue Stelle irgendwo anders annehmen. Das war die Bestrafung und damit wollte man mich ruhig stellen und so weiter. Und wenn man sich dann aber die Dokumente anschaut, dann sieht man eben in einigen Fällen, dass diese Leute um die Versetzung gebeten hatten, weil sie nämlich sagen, ich kann mich hier beruflich nicht entwickeln und für mich wäre das viel interessanter oder ich möchte nicht umziehen, ich möchte hier bleiben. Und dieser Kausalitätszusammenhang so nicht bestanden hat, obwohl diese Ereignisse sozusagen nacheinander stattgefunden haben.
Das ist ja ein bisschen paradox, Frau Balz, jetzt, wenn Sie das so beschreiben, dass es da so eine Art übereinstimmendes Interesse gab, sozusagen die Wunde der NS-Zeit nicht wieder aufzumachen. Sowohl bei den NS-Verfolgten als auch bei den NS-Tätern oder Mittätern. Ich frage mich so ein bisschen, die Geschichte war ja trotzdem Thema oft im Bundesverfassungsgericht. Es gab Entscheidungen über Wiedergutmachung, es gab Entscheidungen zur Verfolgung der Zeugen Jehovas. Und dann musste man sich ja doch irgendwie zusammenfinden und man musste ja auch die Vergangenheit zum Thema machen. Wie konnte das da in diesen Beratungen in den Senaten dann überhaupt gelingen? Wie konnte man was zum Thema machen, was man ja eigentlich nicht zum Thema machen wollte, weil die Gefahr bestand, dass ein Riesenkonflikt aufbricht, der ja da war, weil diese Geschichte geht nicht weg.
Ja, ich glaube, dazu ist es wichtig zu verstehen, dass eigentlich die Vergangenheit als Thema immer von außen ans Gericht kam. Und das zu einer Zeit, in der sich diese Institution ja auch immer wieder nach außen verteidigen musste oder sich aufstellen musste, damit sie überhaupt Bestand hat, damit sie weiter stark in die Zukunft gehen kann. Und das heißt, es hat sich so eine Art institutionelles Interesse daran, sich vor Angriffen von außen zu beschützen, etabliert sehr früh in der Zusammenarbeit der Richter. Und in diesem Kontext hat man eben auch Anwürfe, die die Vergangenheit betreffen, eingeordnet.
Soweit wir das nachverfolgen konnten, kann man sagen, dass tatsächlich selbst den Urteilen, die sich ausgesprochen kritisch mit der NS-Vergangenheit auseinandergesetzt haben, diese persönliche Vergangenheit nicht thematisiert wurde. Dass man versucht hat, das auszublenden. Entscheidend war das, über was wir vorhin schon gesprochen haben, nämlich der Wille zum Neuanfang. Das hat die verschiedenen Richter, egal ob sie eher Leid erfahren haben in der NS-Zeit oder ob sie eher diejenigen waren, die von der NS-Zeit profitiert haben. Das hat die verschiedenen Richter zusammengebracht. Wir haben jetzt eine neue Verfassung und wir versuchen ein neues Staatswesen, das eine neue Chance für uns alle darstellt und auch für dieses gesamte Gemeinwesen. Wir versuchen diesem neuen Gemeinwesen jetzt auf antinationalsozialistischer Grundlage eine Basis zu geben.
Und dann sind wir auch schon bei der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das ja immer wieder Fälle entscheiden musste, in denen es auch um die NS-Zeit geht. Einer der bedeutendsten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts überhaupt ist das sogenannte Lüth-Urteil aus dem Jahre 1958. Zum Hintergrund: Erich Lüth war damals Leiter der Hamburger Pressestelle. Er rief dazu auf, den Film Unsterbliche Geliebte des Regisseurs Veit Harlan zu boykottieren. Harlan war zuvor der Regisseur des NS-Propagandafilms Jud Süß gewesen. Und dann hat die Produktionsfirma eine Unterlassungsverfügung erwirkt vom Landgericht Hamburg gegen Lüth. Und dann hat Lüth Verfassungsbeschwerde dagegen eingereicht. Mit Erfolg muss man sagen, das Bundesverfassungsgericht hat da ganz stark die Meinungsfreiheit gewichtet. Ein Meilenstein der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts. Das war eine klare, gegen den Nationalsozialismus gerichtete Entscheidung, Herr Günther. Kann man so sagen, oder?
Zunächst mal in jedem Fall. Das Ergebnis dieser Entscheidung ist ganz klar antinationalsozialistisch. Lüth hat zum Boykott dieses Filmes von Veit Harlan aufgerufen, weil Veit Harlan ganz einfach an antisemitischen Machwerken in der Zeit des Nationalsozialismus beteiligt gewesen war und dann gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass so ein Regisseur jetzt in der Bundesrepublik wieder neue Filme macht und wir diese Vergangenheit völlig vergessen. Und das Gericht hat dementsprechend die Meinungsfreiheit von Lüth und seine Berechtigung auch zum Boykott aufzurufen gestärkt. Sie hat das gemacht nicht nur, indem es einfach auf diese Meinungsfreiheit verwiesen hat, sondern gesagt, die Grundrechte stellen eine Wertordnung dar. Sie gehen im Grunde über dieses bloße Grundrecht weit hinaus, sondern sie stellen im Grunde so eine Art Grundordnung für unser gesamtes Gemeinwesen dar. Das ist die eine Seite. Wie allerdings das Gericht über diese Wertordnung zu diesem Ergebnis kommt, ist in der Tradition verhaftet gewesen. Also die ersten, die von Wertordnung gesprochen haben, das war in der Weimarer Zeit gewesen. Also Ende der 1920er Jahre. Man versuchte Gemeinsames aus der Verfassung herauszulesen. Man hat gesagt, es reicht nicht nur, dass diese einzelnen für sich individuell genommenen Rechte gibt, sondern wir müssen letztendlich eine gesamte Basis für unsere Gesellschaft schaffen. Und deswegen kam man dann zu diesem Ergebnis der Wertordnung. Diese Wertordnung, das muss man wissen, hat dann nicht unter dem Begriff, aber unter der Art der Interpretation den Nationalsozialismus überdauert und ist dann in den 1950er Jahren reaktiviert worden. Das heißt, Wie das Gericht zu dem Ergebnis kam, ist nicht dezidiert nationalsozialistisch, aber stand der Art der Interpretation in der Zeit des Nationalsozialismus näher als zum Beispiel die Rechtsinterpretation zur Jahrhundertwende.
Das finde ich im Übrigen auch sehr spannend in Ihrer Studie, dass Sie immer wieder auch genau aufzeigen, wie es zu dieser Entscheidung kam, wie da teilweise auch in den Senaten gerungen wird. Also deshalb, das erlaube ich mir einfach, das lohnt sich sehr, dieses Buch auch zu lesen. Ich habe da sehr, sehr viele Dinge erfahren, die ich vorher so nicht kannte.
Ja, genau, gerade was Sie geschildert haben zum Lüth-Urteil, dass man sagen muss, es ist eigentlich eine konservative Art der Interpretation von Recht, von so einer Wertordnung zu sprechen. Das waren eigentlich in den 20er Jahren die, die was gegen die Demokratie hatten. So, jetzt wird es uminterpretiert vom Bundesverfassungsgericht, genommen in die neue Zeit, in die Demokratie, und es wird ein Urteil gefällt, Lüth-Urteil, das eigentlich antifaschistisch ist und das sagt, wir haben eine Wertordnung und es muss absolut für jemanden möglich sein, zum Boykott aufzurufen von einem Nazi-Regisseur. Das heißt, da wurde es quasi um 180 Grad gedreht, so eine Wertordnungsbegriff, und man hat daraus eben eine sehr positive und sehr moderne Rechtsprechung draus gemacht. Man hat auch gesagt, die Grundrechte gelten zwischen den Bürgern, also eben wie eine Wertordnung. Wenn man das jetzt so positiv darstellt, ja, diese sozusagen Erfolgserzählung, dass da das Bundesverfassungsgericht quasi auch die deutsche Geschichte umgedeutet hat, die Demokratie mit Leben gefüllt hat und ein positives Wertgerüst mitgeschaffen hat, dann gab es ja aber auch wieder Entscheidungen, die lassen einen so ein bisschen zweifeln. Beispielsweise Strafbarkeit von homosexuellen Handlungen. Ein Paragraph auf der Nazizeit. Da wurde in den 50er Jahren gesagt von Karlsruhe, nee, dieser Paragraph ist eigentlich in Ordnung. Wie kann man das dann als Gegenbeispiel einordnen? Was waren das da für Strömungen? Wie kann man das erklären, dass auf der einen Seite sozusagen es gut ist, man darf einen Nazi-Regisseur nennen und zum Gott aufrufen, auf der anderen Seite wird ein Nazi-Gesetz sozusagen nicht gekippt. Wie sind diese Spannungen historisch zu interpretieren?
Die Akten zeigen, dass sich das Gericht mit dieser homosexuellen Entscheidung ausgesprochen schwer getan hat. Und letztlich war die Frage, sollen wir dem Gesetzgeber in dieser Situation, in einer äußerst umstrittenen Frage, damals gesellschaftlich äußerst umstrittenen Frage, inwieweit soll Homosexualität straffrei sein oder weiterhin bestraft werden können, inwieweit sollen wir als Bundesverfassungsgericht intervenieren? Und letztlich kam das Gericht zum Schluss, in dieser Frage wollen wir nicht intervenieren. Wir wollen die Gesetze so belassen. Das ist aus unserer heutigen Perspektive aus natürlich zu kritisieren. Aber das wollen wir letztlich zeigen. Es ist keine reine Fortschrittsgeschichte, die man erzählen muss, wenn man sich diese verschiedenen Entscheidungen und die nicht nur diese prominenten Entscheidungen anguckt, sondern es ist ein Auf und Ab. Es gibt Tendenzen, dass eben Traditionen etwa im Hinblick auf Homosexualität wiederbelebt werden, im Hinblick auf die Strafbarkeit von Homosexualität wiederbelebt werden. Und es gibt auf der anderen Seite eben auch diese fortschrittlichen Tendenzen, wie sie etwa in der Lüth-Entscheidung zum Ausdruck kommen.
Keine reine Fortschrittsgeschichte, haben Sie jetzt gesagt. Es ist ja trotzdem bis heute so, dass ja dieses Standing des Verfassungsgerichts, auch sein hoher Ruf, den es genießt in der Bevölkerung, dass das ja so ein bisschen von der Vorstellung herkommt, da gibt es ein Gericht, da kann ich hingehen mit meinen Grundrechten und das steht so ein bisschen über allem, auch über der Politik und sozusagen dem Streit der Parteien. Das ist so eine Instanz, die hält uns gewissermaßen zusammen in einer Gesellschaft, die auch immer weiter sozusagen auseinanderrückt und wo es Polarisierung gibt. Ich frage mich so ein bisschen, diese Vorstellung vom quasi über dem politischen Streit schwebenden Gericht, wird diese Vorstellung durch Ihr Buch auch so ein bisschen entzaubert? Da wird mich auch so ein bisschen Ihre zusammenfassendes Urteil nach dieser Studie von Ihnen beiden interessieren. Ist das auch eine Entzauberung des Gerichts, die dabei herausgekommen ist bei Ihren Forschungen?
Okay, ich fange an und dann ergänzt du einfach. Das finden wir schon. Wir sind auf diese Formulierung gekommen, weil wir uns mit Dieter Gosewinkel über unsere Studie unterhalten haben und fanden das eigentlich sehr hilfreich für unsere Überlegungen. Und es ist sicherlich so, dass wir früher in bestimmten Richterinnen und Richtern auch so eine Art Helden oder Vorbilder sehen konnten. Und der genaue Blick auf diese Personen, die auch immer ambivalent waren, zeigt uns jetzt eher natürlich ganz normale Menschen, die auch fehlbar sind. Und das ist möglicherweise riskant, weil es auf den ersten Blick dem Bundesverfassungsgericht natürlich etwas seine Strahlkraft nehmen kann und auch seine normative Rolle im politischen System. Ich finde es aber als Historikerin viel interessanter, solche Akteure zu betrachten, die eben normal sind, wie wir alle, die fehlbar sind, die komplex sind, weil uns das erlaubt, dass wir viel genauer verstehen können, wie eigentlich beide politischen Systeme, nämlich Diktatur und Demokratie, im Detail funktionierten. Durch viele kleine Entscheidungen, durch viele kleine Anpassungsleistungen und eben auch durch das Recht. Und das kann uns, denke ich, auch helfen, unsere eigene Zeit besser zu verstehen und, wenn man das will, sogar auch darüber nachzudenken, wie Demokratie geschützt werden kann.
Mit Entzauberung ist ja auch gemeint der Mythos des nicht belasteten Gerichts, Herr Günther, oder? Das kann man sagen, also Ihre Studie räumt doch mit diesem Mythos auf.
Exakt. Das Gericht war stärker belastet, als wir es bisher wussten, als es bisher bekannt gewesen ist. Trotzdem darf man das, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Es unterscheidet sich trotzdem von anderen maßgeblichen Institutionen der Nachkriegszeit. Also ich habe mich beispielsweise mit dem Bundesinnenministerium näher beschäftigt. Wir haben zu Beginn Belastungszahlen im Bundesinnenministerium von 60%.
Auch im Bundesjustizministerium ähnlich.
Ja, ne? Ja, exakt so ist es. Und wenn man das berücksichtigt, muss man klar konstatieren, dass Bundesverfassungsgericht war stärker belastet als andere Institutionen. Nichtsdestotrotz unterscheidet es sich in der damaligen Zeit auch maßgeblich von diesen anderen Institutionen. Und so ist es eben zu erklären, dass es zu einem maßgeblichen Motor eines Wandels dieser jungen Bundesrepublik wurde. Es hat versucht, liberale, freiheitliche, pluralistische Tendenzen in seiner Rechtsprechung zu bestärken. Und das ist eine besondere Rolle, die wir für die Nachkriegszeit, für die 1950er und die 1960er Jahre herausgearbeitet haben.
Frau Walz, Herr Günther hat es angesprochen, es gab überall in den Justizbehörden und Bundesgerichten in Deutschland in der Nachkriegszeit eine NS-Vorbelastung, die eben zum Teil wirklich massiv war. Wenn Sie das mal vergleichen, also ich sag mal die anderen Bundesbehörden oder Bundesgerichte mit dem Bundesverfassungsgericht, wie ist das im Vergleich historisch zu werden, diese NS-Belastung?
Also ich kann eigentlich nur bestätigen, was Herr Günther sagt. Wir haben eine deutlich niedrigere NS-Belastung im Bundesverfassungsgericht. Das liegt aber auch mit daran, statistisch, dass wir einfach immer noch relativ viele Opfer oder Überlebende des Nationalsozialismus haben in unserem Sample. Und das sind dann natürlich Personen, die können gar nicht in den Institutionen wie NSDAP oder SA gewesen sein, weil sie es auch gar nicht durften. Das verzerrt vielleicht das Bild so ein bisschen, aber das ist auch das, was das Bundesverfassungsgericht wirklich auszeichnet, diesen immer noch großen Wert von Opfern des Nationalsozialismus und eben auch das Phänomen, dass in einer immer noch relativ kleinen Institution diese Opfer genau an einem Tisch saßen mit Personen, die den Nationalsozialismus mitgetragen und ermöglicht hatten.
Wir haben bisher noch gar nicht drüber gesprochen, aber es gab eben immer auch mal wieder Konflikte mit anderen wichtigen Institutionen der Bundesrepublik. Und das Bundesverfassungsgericht in der homosexuellen Entscheidung, sind sie diesen Konflikt nicht eingegangen, aber in anderen Entscheidungen eben schon. Und da sieht man sehr deutlich, dass aufgrund dieser besonderen personellen Zusammensetzung das Gericht eben auch bereit war, sich auf Auseinandersetzungen, etwa im Fernsehstreit, einzulassen.
Verwandlung durch Recht. So heißt eine neue Studie über die NS-Belastung des Bundesverfassungsgerichts. Geschrieben und erforscht haben Eva Balz und Frieda Günther, beide Historiker. Frau Balz, Herr Günther, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns hier im Podcast waren.
Vielen Dank an Sie.
Sehr gerne.
Ja, und das war ja auch schon unser Podcast über die NS-Vergangenheit des Bundesverfassungsgerichts. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns jederzeit eine E-Mail an die E-Mail-Adresse justizreporterinnen@swr.de, also zusammengeschrieben justizreporterinnen@swr.de. Und wer sich für die Studie von Eva Balz und Frieda Günther interessiert und sie lesen möchte, die Studie gibt's auch als Buch. Man kann sie sich im Buchhandel besorgen. Titel ist Verwandlung durch Recht, erschienen im Wallstein Verlag. Ja, und ganz zum Schluss noch ein Podcast-Hinweis. Wenn ihr euch für Geschichte interessiert, hört mal rein in den täglichen Podcast unserer WDR-KollegInnen. Titel des Podcasts: Zeitzeichen. 15 Minuten Geschichte von der Antike bis heute. Da gibt's vielseitige Themen, wie zum Beispiel das Bismarck-Attentat oder die ersten Touristen im All oder auch die Tötung von Bin Laden. All das findet ihr auf ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Ich sag danke für euer Interesse an unserer Sendung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.